Here's the great earth, filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers, the great mountain, the four continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make them the paradise of a Buddha, and I offer it all to you. By this deed, may every living being experience the pure world. Idam Guru Ratna Mandala Kamyaya Dayami. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. Gut, meine Lieben. Irgendjemand hat das Mikro noch an. Würde ich bitten, das Mikro auszuschalten, dann ist das Recording von besserer Qualität. Heute gibt es also, wie angekündigt, den Wechsel im Rhythmus. Ich übernehme die Klasse 8, weil Beate gerade ein ganz wunderbares, heiliges Retreat in Semkilling macht. Und dafür übernimmt Beate in den nächsten 2 Wochen die Klassen 9 und 10, beziehungsweise 3 Wochen, während ich in Mexiko bin, auch bei einem wunderbaren, heiligen Retreat. Das Thema der Klasse 8 heute ist gutes Wurzelkarma sowie projizierende und vollendende Energie von Handlungen. Und im Reading wird nochmal deutlich, wie wichtig das Rejoicen ist und welche wunderschönen Folgen diese Praxis haben kann. Wie ihr wisst, basiert alles auf Karma. Unsere Welten entstehen durch unsere Handlungen. Und natürlich streben wir danach, eine glückliche Welt zu erschaffen. Und deshalb müssen wir entsprechend denken, reden und handeln. Um die Erleuchtung zu erlangen, müssen wir 2 Arten von gutem Karma ansammeln. Diese 2 Arten sind die Ansammlung von guten Taten und die Ansammlung von Weisheit. The collection of merit and wisdom, wie ihr das im Widmungsgebet schon gehört habt. Und das Gebet geht so weiter, also dass wir auch am Ende der Klasse sprechen. And thus gain the 2 ultimate bodies that merit and wisdom make. Und welche 2 Körper damit gemeint sind, werden wir heute besprechen. Die 2 Sammlungen entstehen durch, also von merit and wisdom, guten Taten und Weisheit, entstehen durch die 6 Vollkommenheiten, in denen wir uns als Bodhisattvas üben. Was sind denn die 6 Vollkommenheiten? Wer kennt sie? Wer kann sie einmal benennen? Eine Frage an euch. Die 6 Vollkommenheiten eines Bodhisattvas.
Glaube ich eines, oder? Freudvolles Bemühen ist, glaube ich, eines davon.
Ja, absolut. Das ist die Nummer 4.
Also Geduld mit Großfähigkeit, ethischem Leben, Geduld, dann eben dieses Erfolgvolle, Konzentration oder Meditation und Weisheit.
Super, Tanja. Genau. Also Vollkommenheit des Gebens. Man kann viele Dinge geben, nicht nur materielle Güter, auch zum Beispiel Schutz und Geborgenheit oder Zeit. Ja? Das ist die Vollkommenheit des Gebens. Das Zweite, was Tanja schon sagte, ist die Vollkommenheit ethischen Verhaltens oder Moral. Das sind hauptsächlich die 10 guten Handlungen. Drittens ist die Vollkommenheit der Geduld. Und damit ist gemeint, dass man nicht mehr wütend oder ärgerlich wird, wenn jemand unsere Knöpfe drückt. Oder dass wir auch uns selbst gegenüber nicht wütend werden. Ne? Es geht nicht darum, geduldig in der Warteschlange zu stehen, obwohl ich das auch manchmal der Perfection of Patience widme, wenn ich das tue. Dann Nummer 4, hat die Petra auch schon gesagt, die Vollkommenheit der freudvollen Anstrengung, wenn wir Gutes tun, zum Beispiel anderen helfen oder wenn wir studieren, ja, und uns dabei unserer Motivation bewusst sind. Also die Vollkommenheit der freudvollen Anstrengung hat immer dieses Element von zum Wohle aller Wesen zugrunde. Nummer 5 ist die Vollkommenheit der Konzentration und das bezieht sich nicht nur auf die Zeit, in der wir meditieren, sondern auf den gesamten Tag, auf unsere Geisteshaltung und schließlich die Vollkommenheit der Weisheit. Und die ersten 4 zählen zur Ansammlung von guten Handlungen bzw. Verdiensten, die Collection of Merit, geben Moral, Geduld und freudvolle Anstrengung. Die beiden letzten, Konzentration und Weisheit, gehören zur Ansammlung von Weisheit, logischerweise. Und die freudvolle Anstrengung, die benötigt man auch für Konzentration und für die Weisheit, die dient beiden Sammlungen. Auf Tibetisch heißen die beiden Sammlungen Sunam Gitzok und Yeshe Gitzok. Zok kennt ihr vielleicht auch von bestimmten Ritualen und es bedeutet Ansammlung oder Sammlung. Sunam Gitzok heißt die Sammlung von guten Taten und Yeshe Gitzok heißt die Ansammlung von Weisheit. Yeshe ist Weisheit. Mit unserer Praxis sammeln wir dieses Karma an. Der Buddha hat dafür 75.000 plus 76.000 plus 77.000 Kalpas gebraucht. In 3 Perioden über die genannten Zeiträume hat der Buddha genug gutes Karma angesammelt, um die völlige Erleuchtung zu erlangen. Kalpa wird im Abhidharma erklärt und ist mit Jahren nicht zu messen. Es gibt 6 unterschiedliche Kalpas und verschiedene Schätzungen mit jeweils zig Nullen bis hin zu mehreren 100 Quadrilliarden, wie lange ein Kalpa nun dauert. Für mich sind das unvorstellbare Zahlen. Also es bedeutet das, also ich habe da auch überhaupt kein Gefühl mehr zu, was das bedeutet an Zeit. Aber die eigentliche Erklärung eines Kalpas lautet: solange es dauert, bis ein Universum entsteht und wieder vergeht. Und diese 3 Perioden von jeweils zigtausend Kalpas hat der Buddha gebraucht, um die Erleuchtung zu erlangen. Das sollte uns ein bisschen geduldiger mit uns selber machen. Ja? Die gute Nachricht hier ist allerdings, dass wir auch schon ein paar Kalpas hier im Samsara unterwegs sind und dass wir Techniken begegnet sind, die unsere Entwicklung beschleunigen können. Im Gebet heißt es also in dem Widmungsgebet, thus gain the 2 ultimate bodies that merit and wisdom make. Mit Merit, den guten Handlungen, kreieren wir den Formkörper eines Buddha. Der Formkörper des Buddha sind die Erscheinungsformen, in der er in den Welten lehrt und mit dem er in seinem Buddha-Paradies lebt. Auf Sanskrit heißt der Formkörper Rupakaya. Es ist sein physischer Körper oder der physische Körper eines Buddhas. Die Sammlung von Weisheit ist die Ursache für den Dharmakaya oder Weisheitskörper eines Buddha. Beim Dharmakaya wird noch unterschieden zwischen dem Geist, also der Allwissenheit des Buddha, und der Leerheit des Buddha. Und dieser Leerheitsaspekt des Dharmakaya, der als eigener Körper gesehen wird, ist übrigens das, was mit unserer Buddha-Natur gemeint ist, nämlich die Fähigkeit aller Wesen, die völlige Erleuchtung zu erlangen. Das ist die Buddha-Natur. Es ist damit nicht ein Buddha gemeint, der in unserem Inneren sitzt und darauf wartet, entschleiert oder entdeckt zu werden. Sondern Buddha-Natur heißt, dass wir durch unsere guten Handlungen eines Tages den Körper eines Buddha haben werden und durch die Ansammlung von Weisheit denken und wissen wie ein Buddha. Und heute geht es darum, wie wir unser bisheriges gutes Karma verlieren könnten. Das Karma, das wir durch bestimmte negative Handlungen verlieren können, ist Sunam Gitzok. also die Ansammlung von guten Taten oder Verdiensten, wie es ins Deutsche übersetzt wird. Diese Verdienste, die wir über enorm lange Zeiträume angehäuft haben und die wir benötigen, um zur Erleuchtung zu gelangen, können wir verlieren. Im Sutra spricht Lord Buddha mit einem Praktizierenden, der Niederwerfungen um eine Stupa macht. Und bei den Niederwerfungen heißt es, dass man so viel gutes Karma anhäuft, wie man Staubpartikel am Boden mit seinem Körper bedeckt. Und der Buddha kommentiert das und sagt, du hast mit deinen Niederwerfungen sehr viel gutes Karma angesammelt. Und etwas später gab es einen Streit und der Praktizierende wurde ärgerlich auf einen anderen Bodhisattva und der Buddha sagte zu ihm, oh, jetzt hast du die ganzen angesammelten Verdienste wieder verloren. Es gibt also zwei Handlungen oder Geisteszustände, durch die wir unsere Verdienste verlieren. Die Nummer 1, Lokta, bedeutet falsche Sichtweise. Und die Nummer 2 bedeutet, also Kontro, bedeutet Ärger. Fangen wir an mit der Nummer 1, Lokta, falsche Sichtweise. Das Wort Lok impliziert eine diametral entgegengesetzte Sichtweise. Etwas existiert und du glaubst, dass es nicht existiert. Du fokussierst dich auf etwas Reales, auf eine Wahrheit und glaubst aber, dass es nicht existiert. Lokta. Ein Lokta, eine falsche Sichtweise, die eine Wahrheit negiert, ist zum Beispiel der Irrglaube, dass Karma nicht existiert. Das ist das klassische Beispiel für Lokta, das unser gutes Karma abtrennt. Ein anderes ist zum Beispiel zu sagen, dass Buddhaschaft nicht existieren würde oder dass das Konzept der Leerheit falsch sei oder dass Leerheit bedeuten würde, dass nichts wirklich existiert und so weiter. In den Schriften wird so darüber gesprochen, dass man die Verbindung kappt zu dem guten Wurzelkarma. Man zerschneidet die Verbindung. Und es gibt auch einen Weg, um diese Verbindung wiederherzustellen. Dabei spricht man von Reconnect, wieder verbinden, damit ihr das richtige Bild von dem Vorgang habt. Lokta ist aus der Abhidharma Kosha und wird sowohl in den Hinayana-Texten als auch in den Mahayana-Texten akzeptiert. Die Nummer 2 der Handlungen, durch die wir unsere Verdienste verlieren, kommt aus den Schriften des Mahayana. Das Thema wird vor allem von Meister Shantideva und Meister Chandrakirti besprochen. Es kommt im Abhidharma nicht vor. Kontro bedeutet Ärger. Diejenigen, die sich schon mit den ACI-Kursen 10, 11 und 12 zu Meister Shantidevas Buddhicharyavatara beschäftigt haben, wissen darüber sehr gut Bescheid. Meister Chandrakirti ist ebenfalls ein großer Madhyamaka-Gelehrter und er hat ein Buch über die 10 Bhumis geschrieben. Das sind die 10 verschiedenen Level, die ein Bodhisattva auf dem Weg zur Erleuchtung durchläuft. Und 6 dieser Level beziehen sich auf die 6 Vollkommenheiten, die wir vorhin benannt haben. Auf den einzelnen Ebenen gewinnt man eine außergewöhnliche Fähigkeit, die jeweilige Vollkommenheit zu praktizieren. Das 3. Kapitel behandelt Geduld, die 3. Vollkommenheit. Geduld im Sinne von nicht ärgerlich zu werden, wenn unsere Knöpfe getriggert werden. Das Bodhisattva-Level heißt Vajepa, Licht machen. Und wir können dieses Level erst erreichen, wenn wir die Fähigkeit entwickelt haben, eben nicht mehr ärgerlich zu werden, wenn diese Trigger angesprochen werden. Nie mehr ärgerlich zu werden. Wann immer wir es schaffen, in solchen Momenten ruhig und friedvoll zu bleiben, praktizieren wir die 3. Vollkommenheit. Und sobald wir darin Meisterschaft erlangt haben, befinden wir uns im 3. Bodhisattva-Level. In den klassischen Texten geht es um Ärger, der sich auf einen Bodhisattva richtet. Das starke karmische Objekt, Bodhisattva, führt dazu, dass unsere heilsamen Verdienste zerstört werden. Und das Problem dabei ist, dass wir natürlich nie wissen können, wer ein Bodhisattva ist. Die Möglichkeit besteht, dass wir umgeben sind von Bodhisattvas, die alles tun, um uns zur Erleuchtung zu bringen und uns deshalb immer wieder auf unsere Probleme hinweisen, auf ganz geschickte Weise unsere Knöpfe drücken. Und leider spielt es keine große Rolle, ob wir unser Gegenüber als Bodhisattva erkennen oder nicht. So steht es in den alten Schriften. Umgekehrt sollten wir übrigens als aufstrebende Bodhisattvas Umstände vermeiden, in denen andere auf uns ärgerlich werden, damit die dann kein schlechtes Karma ansammeln. Es beginnt in den Texten mit dem Ärger eines Bodhisattvas gegenüber einem anderen Bodhisattva. Und dann heißt es aber, dass dies auf uns alle zutrifft und wir sollten Ärger vermeiden. Starke Gefühle von Ärger und Wut führen bei uns allen dazu, dass das gute Karma zerstört wird. Auch übrigens, wenn sich dieser Ärger auf Objekte bezieht, wenn wir uns stoßen zum Beispiel oder auf andere Verkehrsteilnehmer wütend werden oder auf uns selbst. Ja. Das alles sind Arten von Kontro. Und Schönheit, die Qualität von Schönheit entsteht durch Geduld. Und Ärger und Wut zerstören als erstes dieses Karma, schön auszusehen oder schön zu wirken auf die Welt. Gischela sagt, Schönheit, das war jetzt nur eine Anmerkung am Rande. Kommen wir zurück zu diesen starken Gefühlen von Ärger und Wut. Und Gischela sagt, dass dies vor allem auch an unserer Ignoranz liegt, die in diesem Moment durch heftige Emotionen verstärkt wird. Wir sehen nicht die eigentliche Ursache eines Verhaltens oder einer Situation in Momenten des Ärgers. Wenn wir genau wüssten, woher das unangenehme Verhalten von unserem Partner kommt, dann wären wir in diesem Moment nicht ärgerlich, sondern wir würden versuchen, mit Weisheit das Karma zu verändern. Würden wir die Leerheit von Verkehr in bestimmten Momenten verstehen, dann wäre Ärger die letzte Reaktion, die wir hervorbringen wollen und so weiter. Dies sind also die beiden Handlungen oder Geisteshaltungen, die unser Lager an guten Samen leerräumen. Lokta aus der Abhidharma Kusha und Kontro, der Ärger, der in den Mahayana-Texten behandelt wird. Im Abhidharma geht man nun näher darauf ein, wer überhaupt Lokta, also falsche Sichtweise, unsere Nummer 1, haben kann. Zunächst muss man ein Mensch sein. Denn in den Höllen leiden die Wesen so sehr, dass sie keinen klaren Gedanken fassen können. So wenig wie wir klug philosophieren können, wenn wir ganz starke Kopfschmerzen haben. Nur noch viel, viel schlimmer. Oder die Pretas, die Hungergeister, sind nur an Essen interessiert. Das ist das Einzige, worauf sie sich konzentrieren können. Ihr Hunger ist so stark. Und Götter und Halbgötter sind zu beschäftigt mit Genuss, um sich darum Sorgen zu machen. Es braucht also ein menschliches Wesen für Lokta. Dieses menschliche Wesen muss in der Lage sein, klar zu denken und für eine längere Zeit eine klare philosophische Haltung einzunehmen. Also angeblich sind Eunuchen dazu nicht in der Lage. Deshalb heißt es, man muss entweder eine Frau oder ein Mann sein, aber davon weiß ich nichts. Abhidharma unterscheidet die Menschen in den intellektuellen Typ und den sinnlichen Typ. Normalerweise, heißt es, gibt es da keine großen Überschneidungen. Entweder man liebt Bücher
oder man liebt Essen. Lokta wird nur dem intellektuellen Typ zugeordnet. Lokta setzt voraus, dass man sich mit dem Konzept Karma intellektuell auseinandersetzt und dann zu dem Schluss kommt, dass die Gesetze von Karma falsch seien, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Moment, ich muss mal eben jemanden wieder reinholen. Und zwar Martin.
Ja, ich bin.
Bist wieder da.
Ich bin wieder da, danke.
Okay, ich glaube, dass er das Skype automatisch euch wieder reinholt, wenn ihr in diesem Gruppencall seid.
Waren gerade alle draußen, oder?
Nee, nur du. Okay. Und ich habe dich nicht reingeholt, sondern du bist automatisch wieder erschienen.
Okay, danke.
Bitte. Okay. Also, man muss sich mit diesem Konzept Karma, das Beispiel hatten wir, intellektuell auseinandergesetzt haben und dann zu dem Schluss gekommen sein, dass die Gesetze von Karma falsch sind. Wenn es nun dazu kam, dass jemand eine dieser beiden Geisteshaltungen eingenommen hat, was passiert dann mit den karmischen Samen? Und im Abhidharma heißt es, wenn die Verbindung gekappt ist, dann ist das Karma für uns nicht mehr existent. Und das ist ein schleichender Prozess, interessanterweise. Nach einiger Zeit verlieren die Samen ihre Fähigkeit, in ihr eigentliches Potenzial zu reifen. Es wird auch verglichen mit einem Feuer, das eine Saat so beschädigt, dass sie nicht mehr sprießen kann. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wenn wir unser positives Karma so beeinflussen können, dass es nicht mehr reift, dann können wir das auch mit unserem negativen Karma tun. Und das ist ein weiterer Silberstreifen am Horizont. Wir haben hier also Lokta und Kontro, die gute Ergebnisse verhindern. Und wir haben auf der anderen Seite die Bereinigung, mit der wir das Reifen unseres negativen Karmas verhindern können. Wir werden in der letzten Klasse, in Klasse 11, über die vier Kräfte zur Bereinigung von negativen Handlungen nochmal sprechen. Die meisten von euch kennen sie aber schon. Also, zunächst führt die falsche Sichtweise dazu, dass man abgetrennt ist von den guten Samen. In einem zeitlichen Prozess verlieren die Samen ihre Kraft und zeigen keine Ergebnisse mehr. Doch dann heißt es im Abhidharma, dass es möglich ist, sich mit diesem guten Karma wieder zu verbinden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen ist das der gesunde Zweifel. Wenn wir im Nachhinein unsere falschen Schlussfolgerungen anzweifeln, wenn wir sagen, vielleicht lag ich falsch und die Gesetze von Karma sind doch richtig, dann genügt das, um uns wieder mit unseren Verdiensten zu verbinden. Von völliger Ablehnung zu einem okay, vielleicht doch, ist ausreichend. Und aus diesem Grund heißt es immer wieder, dass wir uns davor hüten sollten, bestimmte Aussagen oder Konzepte im Buddhismus völlig zu verneinen. Natürlich sollten wir uns auf jeden Fall einen gesunden Skeptizismus bewahren. Aber wenn wir etwas nicht nachvollziehen können, sollten wir das zur Seite packen und uns sagen, okay, im Moment kann ich das nicht verstehen. Vielleicht fehlt mir dazu noch Wissen. Deshalb werde ich diese Information parken und erst mal für mich nicht annehmen. Wir sollten nicht sagen, das ist völliger Humbug oder das ist falsch, wenn es sich um die reinen Lehren des Buddhismus handelt. Aus genanntem Grund. Das tibetische Wort für gesunden Zweifel ist Tetsim. Die andere Haltung, die dazu führt, dass wir wieder mit unserem guten Karma verbunden sind, ist so etwas wie eine sichere Erkenntnis. Wenn wir in uns die tiefe Überzeugung haben, dass die Gesetze von Karma, wieder unser Beispiel, wahr sind. Ein inneres, tiefes Wissen. Nicht Glaube oder Meinung, sondern es für sich selbst ganz genau zu wissen. Das tibetische Wort dafür ist Ngepa. Wenn man diesen Gedanken folgt, dann ist es laut Abhidharma eher so, dass unser gutes Karma eingefroren war oder deaktiviert wurde und nun wieder aktiv geschaltet wird. Und damit haben wir wieder eine Verbindung zum dritten karmischen Gesetz, falls ihr euch das auch fragt, nämlich keine Handlung geht je verloren. Im Reading heißt es auch, dass diese Verbindung nicht in allen Fällen noch im gleichen Leben wiederhergestellt werden kann. Vor allem die 5 negativen Handlungen, die zu sofortiger Wirkung führen, lassen uns das Karma erst später erfahren. Beate wird in Klasse 9 diese Handlungen noch ausführlich besprechen. Wenn wir uns die 5 Pfade in Erinnerungen bringen, die Entwicklungsebenen hin zur Erleuchtung, sind das welche? Frage an euch, was sind die 5 Pfade, die wir alle gehen? Wer erinnert sich? Kurs 1, glaube ich. Oder sicher, genau, Kurs 1. Eine Frage an euch. Ihr alle wisst, der dritte Pfad, über den reden wir ganz häufig in den Teachings. Ihr alle kennt ihn. Wie bitte?
Der Pfad of Seeing.
Das ist der dritte Pfad, ist der Pfad des Sehens. Genau. Genau. Der erste Pfad. Ja, das sind, da sind wir jetzt wieder bei den Lam-Rim-Teachings. Also, das ist die 5 Pfade sind etwas anders als die 3 Lam-Rim-Pfade. Die 5 Pfade ist der Pfad der Ansammlung von Verdiensten, ist der erste. Ja. Ne? Genau. Der zweite ist der Pfad der Vorbereitung von Erkenntnissen. Der dritte Pfad, Pfad des Sehens. 4 ist Pfad der Gewöhnung, weil du kommst raus aus dieser Erfahrung der direkten Einsicht in die Leerheit. Und dann, das ist ja nur ein bestimmter Moment. Und dieses Wissen ist tief in dir geprägt. Und du bist 100%ig sicher, wie die Wirklichkeit tatsächlich aussieht. Aber dennoch, auf dem Pfad der Gewöhnung siehst du die Realität noch als trügerische. Und genau, wer hat das jetzt? Petra, genau. Und der 5. Pfad ist der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Ab einem bestimmten Erkenntnisstand auf dem 2. Pfad ist es nicht mehr möglich, die Verbindung zu unseren Verdiensten zu kappen. Wenn wir einmal ein wirklich überzeugendes Verständnis der Leerheit entwickelt haben, dann können wir unser gutes Karma nicht mehr auf Eis legen und wie schon vor ein paar Wochen erwähnt, werden wir auch keine Wiedergeburt mehr in den unteren 3 Reichen kreieren. Das ist also ein ganz großer Grund zur Freude, denn was wir hier machen, mit diesem Studium, mit dieser Klasse heute, ist, dass wir genau diesen Erkenntnisstand fördern. Okay, kommen wir nun zu einer weiteren Einteilung von Karma. Auch diese Einteilung kommt aus den Sutren von Lord Buddha und wird im Abhidharma überliefert. Danach unterscheiden wir zwischen projizierendem Karma und vervollständigendem Karma. Auf Englisch heißt es Projecting and Finishing Karma. Penchekile und Dzogchekile. Penchekile ist projizierendes Karma. Dieses Karma projiziert die Rahmenbedingungen für unser gesamtes nächstes Leben. Im Zusammenhang mit projizierendem Karma ist das Bardo, also die Zwischenstation vor dem nächsten Leben, bereits ein Teil dessen und wird davon beeinflusst, hatten wir schon mal kurz drüber geredet. Dieses Karma ist entscheidend dafür, in welcher Form wir unser nächstes Leben verbringen. in welchen der sechs Reiche, über die wir schon gesprochen haben, ne, also die sechs Reiche, Höllen, Hungergeister, Tiere, Menschen, Form und formloses Reich. Also dieses Karma bestimmt unsere nächste Lebensform. Pinchi Kile, projizierendes Karma. Und im Abhidharma wird dargelegt, dass es nur ein einziges Karma braucht, um das nächste Leben zu bestimmen. Oder andersrum ausgedrückt. Es bedarf nur eines einzigen Karmas, das wir in diesem Leben erschaffen, um unsere Zukunft zu bestimmen. Welches Karma das ist, ist abhängig von der Stärke und Kraft der Emotion, die dahinter steckt und natürlich dem karmischen Objekt, auf das sich unsere Handlung richtet. So, im Abhidharma, und das ist eine Hinayana-Schule, heißt es also, dass wir nur ein einziges projizierendes Karma benötigen, um das neue Leben vorzugeben. Die Argumentation ist, dass es deshalb ein einziges Karma ist, weil wir diese Lebensform dann nicht verändern können während eines Lebens. Einmal als Tier geboren, bleiben wir Tier für das gesamte Leben. Einmal Mensch, können wir nicht nach ein paar Wochen sagen, ach, wäre doch lieber ein Halbgott. Ja? Das ist das Vaibhashika-System, eine Hinayana-Schule, Abhidharma. Und die sagen, ein Leben, deshalb ein projizierendes Karma. In dem Moment, in dem unser Bewusstsein diesen Körper verlässt, steht fest, als was wir wiedergeboren werden. Und auch im Zwischenzustand, dem Bardo, ähnelt unsere Gestalt schon der neuen Lebensform, so heißt es. Diese Meinung, also der Punkt, dass es dafür nur ein einziges Karma braucht, wird nicht von den anderen Schulen geteilt. Auch von unserer Schule wird es nicht geteilt. Bei uns heißt es, dass eher der Gesamteindruck dieses Lebens unsere Zukunft bestimmt. Waren wir eher großzügig oder geizig? Es geht nicht um einen einzigen Moment, sondern welche Geisteshaltung war stärker ausgeprägt? Wenn es der Geiz war, wenn wir in diesem Leben gierig, geizig und gefräßig waren, dann steht uns eine Wiedergeburt als Preta bevor, also als Hungergeist. Nach unserer Ansicht liegt dem nicht nur ein einzelner Moment zugrunde. Das ist nur die Ansicht der Abhidharma-Schule. Wie auch immer sich das projizierende Karma zusammensetzt, in einer einzigen Situation entstanden, laut Abhidharma oder durch die Prägung eines gesamten Lebens. Dieses projizierende Karma ist wie eine Kapsel, die über den Zeitraum, beginnend mit dem Tod in diesem Leben, bis zum Tod am Ende unseres nächsten Lebens ihre Wirkung entfaltet. Wichtig noch, die Gedanken und Gefühle, die im Moment unseres Todes vorherrschen, haben nach allen Schulen einen großen Einfluss auf unser nächstes Leben. Das war also das projizierende Karma, Pinchikile. Wir kommen nun zum zweiten Karma, Tsokchikile. Das ist das vervollständigende Karma, das Finishing Karma. Es bestimmt die Details unseres Lebens. Im Abhidharma werden die beiden Karmas verglichen mit einem Kunstmaler, dem Meister, der die Umrisse festlegt und der dann seine Schüler ranlässt, um die Farben aufzutragen. Der Meister ist das projizierende Karma und die Schüler sind das vervollständigende oder abschließende Karma. Was meint ihr laut Abhidharma? Sind das mehrere Karmas? Oder ist das vervollständigende Karma auch wieder nur ein Karma? Was meint ihr? Frage an euch. Ich stelle ab und zu mal eine Frage, um festzustellen, ob ihr noch wach seid.
denke mal, es sind mehrere, je nachdem, wenn du geizig warst, wirst du vielleicht wenig Geld haben. Und wenn du großzügig warst, wirst du vielleicht immer schöne Dinge haben.
Ja. Genau, wobei diese Großzügigkeit, also diese grundsätzliche Geisteshaltung bestimmt das Reich, in dem wir geboren werden. Ja, und das ist das projizierende Karma. Das den Grundriss dieses Lebens oder eben das Reich bestimmt. So, und dann kommt das vervollständigende Karma, und das sind auf jeden Fall mehrere karmische Samen. Quasi für jede Farbe, um bei diesem Beispiel von dem Meister und seinen Schülern zu bleiben, für jede Farbe oder Schattierung ein Karma. Während sie sagen, da der Grundriss über das ganze Leben gleich bleibt, nämlich Mensch oder Tier etc., ändern sich die Umstände unseres Lebens ja ständig. Ja? Immer reifen neue Samen. Wir sind gesund, wenn wir jung sind, werden aber alt und krank. Wir sind arm und dann werden wir wohlhabend. Wir haben viele Freunde und dann gibt es wieder Zeiten, in denen wir einsam sind und so weiter. Der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden Karmas, unabhängig jetzt davon, ob das projizierende Karma aus einem oder vielen Samen besteht, ist, dass es wesentlich mächtiger ist als das abschließende Karma. Es ist schließlich so kraftvoll, dass es eben über das Reich entscheidet, in dem wir wiedergeboren werden. Gischela sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, im Moment des Todes die Leerheit zu sehen, sehr gering ist. Es gibt Übungen und Theorien dazu in verschiedenen buddhistischen Übertragungen. Aber der Moment des Todes ist doch eine sehr extreme Situation. Und dann in diesem Moment zu versuchen, sich auf die Leerheit zu fokussieren, bedarf schon großer Kunstfertigkeit im Umgang mit unserem Geist. Und deshalb hält er uns an, uns zu trainieren. Immer wieder über die Leerheit nachzudenken, zu studieren, unser Buch zu machen und so weiter. Denn das, was wir über einen langen Zeitraum üben und praktizieren, wird uns eher helfen, wenn unsere Zeit gekommen ist. Also wir sollten nicht bis zum letzten Moment damit warten. Okay, wir kommen jetzt zum letzten Thema für heute, nämlich der Kombination von projizierendem und vollendenden Karma. Was wäre ein Beispiel für ein gutes, projizierendes Karma? Frage an euch. Ein Beispiel für ein gutes, projizierendes Karma. Pinchi Kile, gut.
Ja, dass wir in einem schönen Reich wiedergeboren werden.
Genau. Alles ab einer menschlichen Geburt ist ein gutes Penchekile. Menschliche Geburt, Halbgötter, Götter, also formreich, formloses Reich. Wobei wir als Menschen natürlich die besten Entwicklungschancen haben. Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Hölle, Hungergeister und Tiere werden als schlechtes projizierendes Karma erachtet. Das ist ja klar. Was wäre jetzt ein Beispiel für ein gutes projizierendes Karma? Und ein schlechtes, abschließendes oder vervollkommnendes Karma. Ein Beispiel. Gutes projizierendes Karma, schlechtes, abschließendes Karma.
Also wir haben zwar eine Wiedergeburt als Mensch, aber die Rahmenbedingungen und Umstände dieses Daseins sind einfach nicht angenehm.
Genau. Also, Beate schreibt Mensch, aber krank und arm. Genau. Das Penchikili war super, weil er als Mensch geboren wurde. Und das Zuckchikili war lausig und hat viel Leid gebracht. Was ist ein Beispiel für schlechtes projizierendes Karma und gutes vollendendes Karma? Genau, das Gischela gibt das Beispiel von Ken Rinpoches Hund. eine Wiedergeburt als Tier ist vielleicht das projizierendes Karma. Aber dass er als der Hund von Ken Rinpoche zum Beispiel in einem Tempel lebt, ist außerordentlich gutes vollendendes Karma. Ja? Die Hunde mussten bzw. durften in den Klassen sitzen und haben all die guten Teachings, Samen in ihren Geist gepflanzt bekommen. Das klassische Beispiel in den Schriften ist die Wiedergeburt als Höllenlord. Der hat eine fürchterliche Wiedergeburt in der Hölle, aber er ist der Chef dort und bestimmt, wo es lang geht. Schlechtes Penchikile, aber als Big Boss gutes Zokchikile. Ein weiteres klassisches Beispiel sind die Nagas. Das sind Wesen, die laut Buddhismus unsichtbar für uns normalen Menschen sind, schlangengleiche Qualitäten haben, sehr intelligent sind und sehr wohlhabend sind. Sie werden geboren als tiergleiche Wesen, können aber denken und sprechen und besitzen große Schätze. Ayanagarjuna, einer der großen buddhistischen Meister, hat mit ihnen verhandelt und von ihnen wertvolle Schriften erhalten und so weiter. Und deshalb ist sein Name Arya Naga Arjuna. Was ist nun ein Beispiel für schlechtes Penchikile und schlechtes Zokchikile? Schlechtes projizierendes Karma und schlechtes vollendendes Karma. Ein Beispiel.
Wenn ich zum Beispiel
als Höllenwesen.
Okay, und Benjamin?
Ja, wenn ich zum Beispiel in Afrika geboren werde und vielleicht auch noch behindert bin.
Ja, aber schlechtes Penchikile beinhaltet keine Geburt als Mensch.
Okay.
Das müsstest du noch dazu sagen. Also es müsste entweder im eine Wiedergeburt sein im Tierreich oder als Hungergeist oder in einem der Höllenreiche. Also, klassisches Beispiel ist eine Geburt in der niedersten Hölle, in der die Qualen niemals enden. Deshalb Zokchikile auch schlecht. Oder vielleicht ein Tier in einer unserer Massenzuchtanstalten. Okay, und jetzt noch ein Beispiel für gutes projizierendes Karma und gutes vollendendes Karma. Was wäre das?
Ein Mensch, der dir zuhört.
Vielleicht sogar noch ein noch besseres vollendendes Karma wäre, als Mensch geboren zu werden und dann die Erleuchtung zu erlangen in diesem Leben. Das wäre doch auch, das wäre doch mal ein gutes Ziel für uns alle, oder? das ist jetzt quasi das offizielle Ende des Inhalts dieser Klasse. Aber ich möchte zum Ende noch einen interessanten Gesprächsschnipsel weitergeben. Und zwar hat ein Student Geshe-la gefragt, wie ist das genau mit dem karmischen Samen und meiner Wahrnehmung? Wenn ich jemanden beispielsweise ersteche oder ihm, um bei diesem Beispiel Euthanasie mal zu bleiben, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, jemanden diesen Giftcocktail verabreiche und völlig davon überzeugt bin, dass das, was ich tue, gut und richtig ist für alle Wesen, dass ich der anderen Person helfe. Wie kann dann ein negatives Ergebnis entstehen? Vor allem, weil es ja keine eigenständige, unveränderliche, objektive Realität gibt. Und Geshe-la antwortet, dass wenn eine Handlung einen anderen verletzt und schädigt, dann ist das ein Teil der Essenz des Samens und wird in gleicher Weise wachsen und reifen. Aber natürlich ist unsere Überzeugung, unsere Motivation ein starker Anteil. Und wenn die gut sind, wird dieser Anteil auch in heilsame Erfahrungen reifen. Okay. Ihr Lieben, das war's für heute. Gibt's Fragen?
Ja, ich habe gleich eine Frage, wenn ich darf.
Na klar.
Und zwar, es ist ja also recht am Anfang
genannt gewesen, wo man sozusagen zweifelt an den Konzepten von Buddhismus. Also da war als Beispiel jetzt genannt Karma, aber ich nehme mal an, das gilt für alles andere auch. Ja. Wenn wir aber sozusagen als frische Studenten uns anfangen mit dem Buddhismus zu beschäftigen und am Anfang sind einfach noch viele Zweifel da,
ja.
Inwieweit ist das wirklich so ein schlechtes Karma, wenn man aber dann doch mit der Zeit draufkommt, naja, ich habe einfach die geistige Kapazität noch nicht gehabt, das zu verstehen, aber jetzt sehe ich das anders.
Genau, das ist vollkommen in Ordnung. Und das fällt nicht darunter, sondern das adressiert ja auch ganz explizit einen Menschen, der eher intellektuell gestrickt ist und sich ausführlich mit diesem Konzept von Ursache und Wirkung auseinandergesetzt hat und das alles tatsächlich verstanden hat. Okay. Und dann aber sagt, nein, das ist alles Quatsch.
Okay, also das bedeutet, sagen wir jetzt angenommen, ich würde jemanden treffen, der vielleicht sich kurzfristig auch damit beschäftigt hat, aber für sich dann beschlossen hat, nein, das ist nicht seins.
Ja.
Und angenommen, es würde sich jetzt eine Diskussion darüber ergeben, weil wir sollen ja auch nicht missionieren und so weiter,
genau.
Das bringt ja nichts. Sagen wir, wenn dieser andere die Ideen attackiert, weil er sie als nicht richtig empfinde. Also wäre meine angemessene Reaktion die, dass ich sozusagen in der unendlichen Geduld und Gelassenheit ihn seines lasse, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, das ist der intelligenteste Weg, weil oftmals in solchen Diskussionen wird man dann nur hitziger und dadurch würde dieser andere Mensch auch schlechtes Karma trotzdem ansammeln.
Also das heißt, indem ich mich selber aus dieser Diskussion rausnehme, kann ich verhindern, dass ich selber bei mir schlechtes Karma ansammle und dadurch auch der andere.
Ja.
Gut. Danke.
Okay, weitere Fragen. Beate hat ganz viele Blumen, Sonnen und Smileys geschickt. Habt ihr im Moment noch weitere Fragen dazu? Dann, wenn das nicht der Fall ist, lasst uns die Widmung sprechen. By the goodness of what I have just done, may all beings complete the collection of merit and wisdom and thus gain the two ultimate bodies that merit and wisdom make. Ja, bitte erfreut euch an diesen wunderbaren Teachings. Das ist wirklich